Bevor wir auf die Predigt hören, möchte ich noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, dass wir auf dich hören dürfen und auf dein Wort. Und wir bitten dich in deinen Segen, öffne unser Herz und unser Verstehen, dass wir hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, der Predigttitel heute auf euren Zetteln, habt ihr ja wahrscheinlich gelesen, ist »Was lange währt«. Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Spruch weiter? Was lange währt? Wird endlich gut, schön. Jeder weiß es, sehr gut. Der Spruch ist ja eigentlich Schmuh. Ist ja eigentlich Quatsch. Beziehungsweise, das kann man ja gar nicht sagen, weil er suggeriert ja eigentlich, egal was es ist, wenn etwas lang dauert, am Ende wird es ganz sicher gut. Aber vielleicht wissen wir das schon aus Erfahrung, dass das nicht unbedingt so sein muss. Zum Beispiel, Heike und ich wollten uns mal einen schönen Fernsehabend machen und haben Sushi bestellt. 75 Minuten Wartezeit. Das war dann schon ein bisschen, ja, ein guter Teil der Vorfreude ist dadurch flöten gegangen. Was lange währt, wird endlich gut. Nicht in diesem Fall, das Sushi war nicht mal gut. Ja, also das ist nicht unbedingt der Fall. Ein positives Beispiel von diesem Spruch konnte ich heute Morgen beobachten. Es ist ja heute der erste Advent und es geht ja auch heute, gehen die 24 Tage los vom Adventskalender. Und ich glaube, meine Kinder reden schon seit den Sommerferien, gefühlt seit den Sommerferien, von Weihnachten und vom Adventskalender und was dann für kleine Geschenkchen gibt. Und ja, heute Morgen war es soweit. Endlich konnte man das lang Ersehnte beginnen. Beziehungsweise eigentlich in den letzten Tagen gab es auch diverse Situationen, wo das wiederum auch in Gefahr war. Die Kinder hatten auch genug Ärger gemacht, dass auch im Raum stand, ja, dann gibt es am ersten Advent keine Geschenkchen. Ja, das hätte auch passieren können. Dann hätte es wieder nicht gestimmt, was lange währt, wird endlich gut. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig und beziehungsweise ihr seid hoffentlich gespannt drauf, was bedeutet das dann in Bezug auf unseren Predigttext heute. Weil wir schauen durch den Text von heute auch auf etwas, das eine lange Zeit gedauert hat und auch immer wieder so aussah, als ob es nicht zu einem guten Ende kommt, doch am Ende, und da kann ich das Happy End schon mal vorwegnehmen, am Ende ist es tatsächlich so, was lange währt, war hier tatsächlich gut oder wurde gut. Wir beginnen heute ja mit einer neuen Predigtserie, und zwar zum Matthäusevangelium. Wer jetzt genau aufgepasst hat, der weiß, von 1. Johannesbrief fehlt noch ein Teil. Da hatte ich, das war eigentlich für Bus und Betag vorgesehen, hat aber nicht so richtig für Bus und Betag gepasst. Deswegen holen wir das dann noch nach, vermutlich im Januar. Aber jetzt passt halt auch der Anfang des Matthäusevangeliums zu der Adventszeit und zu Weihnachten eben. Darum wollen wir damit starten. Und wir haben eben auch ein Evangelium ausgewählt als nächste Predigtserie, weil hier einfach das Evangelium, wie gesagt, die gute Botschaft von Jesus Christus im Mittelpunkt stehen soll. Wir werden in den Berichten um das Leben Jesu eben auch Jesus selbst immer wieder begegnen und eben sehen, was er tat, wie er handelte, wie er mit Menschen umging und wie er dann auch für uns stirbt. Das Matthäus-Evangelium hat 28 Kapitel. Das bedeutet, als Predigtserie wird uns das recht lange beschäftigen. Darum werden wir es auch in Etappen machen. Nur einfach, damit ihr schon mal so ein bisschen wisst, wie wir das vorhaben. Also wir werden nicht 2 oder 3 Jahre jetzt nur Predigten von Matthäus hören. Wir haben jetzt zunächst mal die Kapitel 1 bis 9. Das sind schon 38 Predigten und dann soll eine kürzere Sache mal dazwischen geschoben werden und dann geht es wieder weiter und so weiter. Ja, und irgendwann sind wir dann auch fertig mit dem Matthäus-Evangelium. Es wird uns also eine ganze Zeit begleiten. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde wirklich auch ganz viel Gewinn davon haben und ja, auch auf Jesus als Zentrum unseres Glaubens ausgerichtet werden. Matthäus-Evangelium. erste Predigt muss man natürlich auch ein bisschen erzählen und sagen, was so da passiert. Das Besondere beim Matthäus-Evangelium ist, dass Matthäus sein Evangelium so geschrieben hat, dass es besonders jüdische Leser der damaligen Zeit, vielleicht auch der heutigen Zeit, ansprechen sollte. Die Verbindung zum Alten Testament ist da sehr stark da und es ist Matthäus ein Anliegen, Jesus zu verkündigen als den Messias, also als der versprochene Gesalbte Gottes, auf den die Juden warten. Und Jesus ist das. Es ist ihm auch ein Anliegen, dass das Gesetz und die Propheten in Jesus in Erfüllung gegangen ist und dass Israel als Verheißungsträger Jesus hervorgebracht hat und nun auch die Heiden ruft, zu sich ruft. Und genau das zeigt auch schon der erste Teil, dieser erste Text im Matthäus-Evangelium, den wir uns heute ansehen wollen. Das war nicht jetzt, was wir in der Lesung gehört haben, es ist nicht der Predigttext, der passt nur gut dazu, da kommen wir auch gleich darauf. Aber es ist Matthäus 1, die Verse 1 bis 17, wer seine Bibel hat, darf das gerne nachgucken. Ich habe heute keine schicke PowerPoint, von daher dürft ihr das gerne auf eurem Handy oder wenn ihr eine Bibel tatsächlich dabei habt, auch da lesen. Ansonsten gut aufpassen und zuhören. Matthäus 1, 1 bis 17, eine hochinteressante Geschichte. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Jojakin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojakin Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Bis dahin. Ein schöner Text. Ich war mir tatsächlich nicht bewusst, wenn man das laut vorliest, was für eine Tortur das ist. Zeugte, zeugte, zeugte der eine den nächsten und so weiter. Es ist schon ein bisschen langatmig. Und ja, es ging mir natürlich auch so, bevor ich mich auf die Predigt tatsächlich vorbereitet habe, habe ich schon so gedacht, oh weia, ein Geschlechtsregister, ein Stammbaum Jesu, wie kann man denn darüber predigen oder was wird das für die Predigt werden? Wenn man darüber reden soll. Man denkt ja doch eher immer mit einem gewissen Grauen an die ellenlangen Stammbäume, gerade im Alten Testament viele, viele Namen und irgendwie passiert nichts und ist irgendwie ätzend. Ich habe aber trotzdem eine Predigt heute für euch und ich war auch hoch erfreut und es fand ich sehr interessant zu sehen, wie viel auch in diesem Geschlechtsregister drinsteckt. Wenn man nicht einfach so drüber wegliest, so in der Art, na, ich lese es halt mal, damit ich zu den interessanten Teilen komme, sondern wenn man sich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil Matthäus hat es ja auch an Anfang geschrieben mit einem gewissen Sinn und mit einem Grund und mit einem Ziel und nicht nur, um die Leser irgendwie zu peinigen. Darum lasst uns da mal ein bisschen genauer hinschauen. Und bevor ich jetzt zu den Punkten komme, die mir so in der Beschäftigung mit dem Text deutlich geworden sind, möchte ich ein paar Vorbemerkungen machen, zwei, um genau zu sein. Und danach schauen wir uns an, ja, was uns da wichtig werden kann. Zunächst mal die Vorbemerkungen. Die Überschrift dieses Buches. Die Überschrift von dem Evangelium ist nicht Evangelium nach Matthäus oder die gute Nachricht nach Matthäus. Das ist eine Überschrift, die haben wir oder haben die Christen später diesem Buch gegeben. Die Überschrift, die der Schreiber selber dem Buch gegeben hat, ist der erste Vers. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und allein in diesem Satz steckt schon für den jüdischen Leser so viel Inhalt und so viel Hinweise. Zunächst mal nennt er nicht einfach nur Jesus, den Sohn des Josefs, sondern er sagt Jesu Christi, Jesus des Messias. Das heißt, der jüdische Leser wusste schon, was er denkt. Jesus ist der Messias, auf den wir warten, der Gesalbte, der Erlöser. War schon mal der erste Hinweis. Und dann eben, so wie als Begründung noch dazu, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das sind zwei der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Volkes Israel. Und diese beiden werden nun mit Jesus in Verbindung gebracht. Abraham, der Stammvater, und David, der größte König Israels. Jesus stammt von ihnen ab. Das legt er natürlich dann erst da, danach, nach diesem ersten Vers, aber er gibt schon mal die Richtung vor. Und wer die Geschichte als jüdischer Leser natürlich von David und von Abraham im Kopf hatte, dem sind verschiedene Punkte dann wahrscheinlich direkt eingefallen. Möglicherweise bei Abraham direkt 1. Mose Kapitel 12, 2 und 3, wo Gott Abraham sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hochinteressant, wenn man bedenkt, wie abgeschlossen und in sich zufrieden Israel war. Da ging kaum was in die Welt und zu den Heiden und zu diesen Menschen und allen Geschlechtern auf Erden, sondern das war doch sehr exklusiv, der Club Israel, muss man sozusagen. Und wie das geschehen sollte, dass alle Geschlechter, also quasi die ganze Welt gesegnet werden soll, das lag damals noch ein bisschen im Dunkeln. Oh, höre ich mich so an, das brauche ich das. Dankeschön. Also es lag noch im Dunkeln, wie das tatsächlich Wahrheit werden sollte. Aber wir wissen, Jesus bringt die Erlösung von der Sünde nicht nur zum Volk Israel, nicht nur zum auserwählten Volk, sondern zu allen Völkern. Diese Verheißung an Abraham geht in Jesus in Erfüllung. Und die zweite Persönlichkeit, David, zu ihm sagt Gott das, was wir gerade in dem Text gehört haben, in der Lesung. In 2. Samuel Kapitel 7 lesen wir die Verse, wenn nun deine Zeit um ist, also wenn du schon mal hier gestorben bist und du dich zu deinen Nachkommen, zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich mein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Da denkt man natürlich einerseits auch direkt mal an den Salomo, der ja dann tatsächlich auch Gott ein Haus gebaut hat, den Tempel, aber hier die Beschreibung geht natürlich darüber hinaus. Und das Haus, das Jesus gebaut hat, ist natürlich in uns, unser Leib. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das Haus, das Jesus dann gebaut hat. Wir sehen gleich noch, dass die Nachkommen Davids an einem bestimmten Punkt in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Also weit weg von irgendeiner Königswürde, was man jetzt hier erwarten würde, so lückenlos, jeder ist König in alle Ewigkeit. So war das nicht gemeint von Gott. Aber dieses Versprechen wurde in Jesus erfüllt. Ja, dieser Königswürde wurde weitergetragen und in Jesus Wirklichkeit. Und Jesus ist König für immer und ewig. Das lässt er sich nicht mehr nehmen. Und natürlich, sein Königreich zeichnet sich nicht aus, wie wir das hier in der Welt beschreiben würden, durch Macht und Territorium und Herrscher und Könige, sondern sein Reich bricht an im Herzen des Menschen. und die ihn als Herrn und Retter erkennen und annehmen, werden Teil dieses Königreichs. Matthäus macht also schon mit der Überschrift deutlich, Jesus ist nicht irgendein Mensch, den die sich jetzt ausgesucht haben, die Christen, um ihm irgendwie nachzufolgen, sondern nein, er steht in direkter Linie zu König David und sogar zu Abraham. Zweite Vorbemerkung, die Dreiteilung des Stammbaums. Wenn man so einen Text anguckt, dann hat man ja immer so ein bisschen die Frage vorher, wie kann ich den denn einteilen? Und diese Aufgabe, die nimmt uns Matthäus direkt ab, indem er im letzten Vers, im Vers 17, eben nochmal genau sagt, wie wir diese Folge aufteilen sollen, diese Folge von Namen. Und das zeigt uns auch, was Matthäus dabei im Kopf hatte, also was er damit ausdrücken wollte. Da steht 14 Glieder von Abraham bis David, 14 Glieder von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und 14 Glieder bis zu Jesus. Es wird hier ganz deutlich, dass Matthäus irgendwie diese Zahl 14 hervorheben wollte. Von Abraham bis David sind es auch exakt 14 Glieder. Also das stimmt exakt überein mit den Aufzeichnungen in 1. Chronik 2. Das muss man in dem Sinn besonders erwähnen, weil die nächste Aufzählung, die stimmt dann nicht überein mit dem, was in anderen Aufzählungen steht. Zwischen David und der babylonischen Gefangenschaft lässt er manche Könige aus, um auf die Zahl 14 zu kommen. Und es ist nicht so ganz klar, nach welchem Kriterium er welche auslässt. Man könnte sagen, er lässt die Schlechten alle aus. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat auch Gute sozusagen ausgelassen. Und dann wiederum zwischen der Gefangenschaft und Jesus ist ein deutlicher Unterschied zum Stammbaum in Lukas zu sehen. Auch da wird von der Abstammung Jesu gesprochen und da nennt Lukas, wenn ich mich nicht verzählt habe, 19 Glieder, Matthäus wiederum nur 14. Also es geht Matthäus hier offensichtlich nicht um die exakten Zahlen und es scheint auch okay gewesen zu sein, weil wir wissen ja, die Evangelien, die sind relativ nahe an den Ereignissen entstanden, die die Menschen miterlebt hatten und eben auch Jünger und Apostel, und wir wissen ja auch, die Evangelien sind nur dann bestätigt worden in den Gemeinden, wenn auch ein Konsens bestand, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt Gottes Wort. Und obwohl diese Unterschiede bestehen, wurden die nicht korrigiert. Ja, man hätte wirklich sagen können, und es gab auch Spott dann später, ja, die Christen wissen nicht mal, wer der Großvater von Jesus war, ja, so unterschiedlich ist das, dass sie verspottet wurden. Es wäre ja ein leichtes gewesen, das einfach zusammenzuführen und sich zu einigen, okay, das ist jetzt der Stammbaum. Aber sie ließen beide Stammbäume stehen, auch mit diesen Lücken. Also es muss mit dieser Zahlensymbolik etwas auf sich haben. Und das wäre jetzt auch nochmal ein extra Vortrag, der viel Zeit einnehmen müsste, und dann bräuchte man dann auch Spezialisten, vielleicht wie ein Alexander Seibel oder Martin hätte sich auch Spaß daran, die ganzen Zahlen sich auseinanderzusetzen. Aber es gibt hier zwei Deutungen eben von dieser Zahl 14, die ich erwähnenswert finde und die auch irgendwie Sinn machen. Es erklärt es nicht im Letzten, es bleibt für uns vielleicht letztlich doch noch ein Rätsel, vielleicht war es für die Juden damals klarer, aber eben zwei Deutungen. Das eine ist, jeder Buchstabe im hebräischen Alphabet hat einen Zahlenwert, und wenn man den Zahlenwert von David, der ja nun hier im Stammbaum eine ganz wichtige Rolle hat, wenn man diesen Zahlenwert der einzelnen Buchstaben des Namens David zusammenzählt, kommt man auf 14. Okay, das könnte sein, dass ein religiöser Jude, der damals das gehört hat, oh 14, ach David, ja das ist ja hier bis David 14, nach David 14 und dann nochmal bis Jesus 14, ja das macht Sinn, das ist ja was ganz Besonderes. Mag sein, können wir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Also es soll hier nochmal auf die, soll vielleicht nochmal auf die davidische Linie hingewiesen werden. Eine andere Deutung der Zahlen berücksichtigt noch, dass es dreimal 14 sind. Und da wird dann die 14 auch nochmal aufgeteilt in 2 mal 7. 3 wäre dann der Hinweis auf die Trinität. Die zwei kann man zumindest auslegen auf die zwei wichtigen Völker sozusagen, also das Volk Israel als ein wichtiges Volk aus der Sicht Gottes und die Heiden als Gesamtheit, als zweites Volk. Und die sieben ist dann, das kennen wir vielleicht eher noch, die vollkommene Zahl und in dem Zusammenhang die vollkommene, perfekte Ausführung von Gottes Plänen und Vorhaben. Also 3 mal 2 mal 7. Das kann man dann noch ausrechnen, dann kommt man auf 42, dann kann man auch noch davon, gibt es auch noch Auslegungen, das will ich aber jetzt auf der Seite lassen. Aber hier, das ist halt hier an der Stelle, ja, das wollte ich zumindest noch erwähnt haben als Vorbemerkung, weil es halt irgendwie auch wichtig dazugehört zu diesem Stammbaum. Auch wenn wir vielleicht nicht die klaren Schlussfolgerungen ziehen können. Ja, aber ihr merkt schon, wenn ich jetzt mit den Vorbemerkungen fertig bin, wie viel kommt dann jetzt noch? Man merkt auch, es steckt in so einem Stammbaum auch richtig viel drin und ich musste mich auch sehr begrenzen, weil es war sehr faszinierend, was man dann alles noch herausfinden kann. Da sind ganz viele einzelne Themen dabei von Sünde und Vergebung, Erwählung, Vorsehung, Treue von Menschen, Treue Gottes, Bekehrung zu Gott aus anderen Völkern etc. Also da ist ganz viel, aber ich möchte euch da hineinnehmen in meine Gedanken, was für einen hammermäßig furchtbaren Stammbaum Jesus hat. Also ist wirklich außergewöhnlich furchtbar, dieser Stammbaum. Zumindest ist im Blickwinkel, den ich euch jetzt mit reinnehmen möchte. Dem ersten Teil, also wir werden jetzt diese drei Teile nochmal anschauen, diese drei Abschnitte, Abraham bis David, David bis zur Gefangenschaft und Gefangenschaft bis Jesus. Und dem ersten Teil, Abraham bis David, möchte ich den Titel geben, Versagen. Den zweiten Teil, David bis zur Gefangenschaft, möchte ich nennen Ignoranz. Und den dritten Teil, von der Gefangenschaft bis Jesus, Bedeutungslosigkeit. Versagen, Ignoranz, Bedeutungslosigkeit. Warum das im Grunde gut ist für uns, dazu komme ich dann danach. Also erstens Versagen. Bei fast allen der hier erwähnten Persönlichkeiten, nicht allen zugegeben, aber bei fast allen der hier erwähnten Persönlichkeiten sticht ins Auge, dass sie versagt haben. Nicht nur, dass die Segenslinie von Abraham, dem ja der Segen zugesagt wurde, dass die Segenslinie da durchgeht, das auch, aber auch in gewissem Sinn eine Versagenslinie, beziehungsweise wir sehen ganz viel Versagen. Ja, Abraham hat Isaak gezeugt, aber vorher hat er versagt und er wollte Gott nachhelfen und hat mit der Magd Ismael gezeugt. Ja, so Gott kommt irgendwie nicht in die Schlappen, jetzt muss ich mal selber aktiv werden und Zeug mal nachkommen. Das war nicht Gottes Plan, Gott hat einen anderen Plan. Ja, also hier hat Abraham versagt. Isaak zeugt Jakob, von Isaak wird jetzt nicht viel berichtet, aber Jakob, dieser Opportunist und Betrüger, erst hat er seinen Bruder um sein Erstgeburtsrecht gebracht, dann hat er seinen Vater ganz direkt betrogen und belogen. Von Jakob kamen dann 12 Söhne, da wissen wir auch, ist eine interessante Geschichte. Hier in dieser Segenslinie zu Jesus ist es Juda. Juda, der auch dann von Jakob diesen besonderen Segen bekommt, dass das Zepter nie von ihm weichen soll. Also auch schon dieser Hinweis auf das ewige Königtum, das durch Juda dann weitergegeben wird. Aber was war Juda für einer? Er war einer von denen, die dafür waren, Josef umzubringen. Seinen eigenen Bruder aus Neid. Und diesen Sohn, der dann erwähnt wird, mit wem hat er den gezeugt? Mit Tamar, wird hier auch ausdrücklich erwähnt. Das ist eigentlich seine Schwiegertochter gewesen, die aufgrund dessen, weil die Söhne gestorben sind, sollten die anderen Söhne ihr sozusagen ein Nachkommen zeugen, was die alle nicht wollten. Und sie hat sich dann als eine Prostituierte verstellt. Und was macht Juda? Ich weiß nicht, ob er dafür bekannt war, aber zumindest hat der Tamar angenommen, naja, vielleicht, wenn ich mich verkleide als Prostituierte, kommt er zu mir. Was dann auch passiert ist, er ist zu einer Prostituierten gegangen und hat mit ihr den Nachkommen gezeugt, aus dem dann Jesus kommen sollte. Dann vergehen ein paar Generationen und dann erscheint die Ausländerin und Hure Rahab im Stammbaum von Jesus. Deren Sohn ist dann der Urgroßvater von David. Aber was für ein Eintrag in den Stammbaum unseres Erlösers und Herrn, eine Hure, eine Prostituierte. Natürlich, sie hat sich bekehrt, sie hat sich auf Gott eingelassen und hat den Israeliten geholfen und hat sich dadurch das letztlich verdient, mit dazu zu gehören in das Volk. Aber da hätte man auch sagen können, naja, Dankeschön, passt schon, reicht. Aber nein, das wurde sogar noch so weit von Gott geehrt, dass sie in den Stammbaum von Jesus mit hineingenommen wurde. Aus ihr wurde dann, kamen die Nachkommen, die dann zu Jesus geführt haben. Eine Hure, eine Prostituierte. Ja, wie gesagt, dann, sie ist die Urgroßmutter von David. Nee, der Sohn von Rahab ist der Urgroßvater von David. Davids Urgroßmutter ist die Midianiterin Ruth. Das hört sich jetzt auch erstmal nicht so schlimm an. Aber Gott hatte ausdrücklich verboten vorher, dass Israeliten Midianiterinnen nicht zur Frau nehmen sollen. Ja, wie grundsätzlich, dass auch sich die Israeliten nicht mit anderen Völkern und eben mit deren Götzen vermischen sollten. Und trotzdem hat Boas die Ruth geheiratet. Natürlich, das ist jetzt sehr kurz gefasst, ja, man muss noch ein bisschen, man kennt die Geschichte, Ruth hat sich auch wirklich zum Gott Israels bekehrt, ja, das wird ja deutlich durch ihre Beziehung zu Noemi, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Vokale sind, aber sie hat sich halt dem Volk, also ihrer Schwiegermutter verpflichtet und auch ihrem Gott. Also hier ist schon auch von einer gewissen Bekehrung die Rede, was das dann wieder annehmbar macht. Aber trotzdem, eine Ausländerin kommt hier auch mit in den Stammbaum. Zwei Generationen später kommt David auf die Welt, der größte König David. Und was steht im Stammbaum? Die Linie führt über Salomo und Salomos Mutter wird nicht namentlich erwähnt, was auch eigentlich sehr bezeichnend ist. Sie wird nicht namentlich erwähnt, denn David hat mit ihr die schlimmsten Sünden begangen. Zuerst mal den Ehebruch, Bathseba war verheiratet, und dann noch die Vertuschungsaktion, dass der Ehemann an die vorderste Front gestellt wurde, dass er umgebracht wird. Und die Strafe hat David dann natürlich bekommen. Aber der zweite Sohn, der nächste Sohn war Salomo, und wenn wir diese Linie bis dahin betrachten, bis einschließlich David und seinen Aktivitäten, da finden wir eigentlich Sünde und Versagen immer wieder. Sowieso ein Jude, der diesen Abschnitt liest und in dem Stammbaum vier Frauen erwähnt sieht und dann auch nicht mal jetzt irgendwie, wie man vielleicht in der katholischen Kirche sagen würde, so Heilige, oh, die haben was ganz Besonderes und Tolles gemacht, ja okay, dann ist das in Ordnung, aber nein, was waren das für Frauen? Eine Frau hat sich als Prostituierte ausgegeben, die andere war eine tatsächliche Prostituierte, dann war eine Ausländerin noch dabei und das war einfach unerhört. Unerhört, was für Frauen da dabei waren. Und dieser erste Teil des Stammbaums ist so von menschlichem Versagen durchtränkt. Entweder man weiß nicht viel von den Leuten oder man weiß einiges davon, was sie falsch gemacht haben. Viele zeichnen sich aus als Sünder. Trotzdem segnet Gott diese Menschen. Ich komme gleich nochmal drauf, warum das auch wichtig ist für uns. Abraham wurde Segen versprochen und Gott hat gesegnet, trotz aller Sünde. Mit David, nächster Abschnitt, mit David beginnt im Stammbaum die Königswürde. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind alles Könige. Natürlich war nur noch Salomo König des ganzen Königreichs. Nach ihm wurde das Reich geteilt. Und die Linie von David zu Jesus geht über die Könige des Südreichs Juda. Also auch wieder an der Stelle, was wir eben gehört haben, dieser Segen an Juda ist tatsächlich wahr geworden. Diese Königswürde, die geht durch Juda, den Stamm Juda durch. Und das Südreich war ja nur Juda. Und diesem Abschnitt gebe ich den Titel Ignoranz. Warum Ignoranz? Ab Salomo geht es eigentlich nur noch bergab. David war sozusagen der Höhepunkt, geistlich gesehen. Salomo, da ging es noch ein bisschen weiter, was die Macht angeht und Reichtum angeht, aber Salomo schon ließ sich von seinen vielen Frauen zum Götzendienst bewegen. Eben nicht mehr auf Gott allein zu achten, sondern ach, es gibt doch so viele Götter auf der Welt, komm, die nehmen wir alle mit rein, die beten wir auch an. Und auch wenn es Juda, also auch wenn es in Juda zumindest immerhin manchmal gute Könige gab, im Gegensatz zum Nordreich, wo die Könige nur durchfallen aus der Sicht Gottes und eben nur gemacht haben, was Gott nicht gefiel. Wenn man die Geschichte der Könige liest oder eben so die einzelnen Könige anschaut und was sie getan haben oder nicht getan haben, da wird einem so deutlich, sie haben eigentlich diese Königswürde verliehen bekommen, Könige zu sein im Namen Gottes und für das Volk Gottes. Ja, eine Vorschattung auch auf die Königswürde, die der Messias, die Jesus haben würde. Aber sie leben in völliger Ignoranz dazu. Äußerlich Könige des Volkes Gottes, innerlich weit weg von Gott. Oder unentschlossen. Oder mal ja, mal nein. Oder erst gut und dann schlecht. Oder erst schlecht, dann gut. Wankelmütig, machen faule Kompromisse. David wurde versprochen, dass seine Nachkommen immer die Königswürde haben würden. Und wie haben sie damit gelebt? In Ignoranz. Sie haben vielfach ihren Stand ignoriert und anders gelebt. Sie lebten, wie es Gott nicht gefiel. Ignoranz. Und dann kommen wir zum Abschnitt über die Vorfahren Jesu seit der Gefangenschaft. Außer seinem Vater Josef kennt man keinen. Ich habe auch in keinem Kommentar etwas gefunden, dass es über diese Vorfahren von Jesus was Interessantes zu berichten gäbe. Gibt's nicht, kennt man nicht. Man weiß nicht, was die so getrieben haben oder gemacht haben, weder positiv noch negativ. Darum auch mein Titel zu diesem Teil des Stammbaums: Bedeutungslos. Bedeutungslosigkeit. Das einzige Wichtige, was es zu diesen Leuten zu sagen gibt, das steht hier im Stammbaum: Sie haben ein Kind gezeugt. Sie haben ein Kind gezeugt, die die Linie von Abraham und David zu Jesus fortgesetzt haben. Man kann dann hier vielleicht sagen, also ich habe hier auch mehr zu sagen zu diesen Leuten, es gibt da nicht viel mehr zu sagen, bedeutungslos, das ist mir so, schreibt mir das entgegen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man diesen Stammbaum ansieht, oh Mensch, Wolfgang, das siehst du doch vielleicht ein bisschen zu negativ, oder? Und es mag sein, dass ich die positiven Sachen jetzt nicht unbedingt rausgestellt habe. Aber warum mache ich das? Das will ich euch gerne sagen, denn ich finde mich da drin wieder. Ich finde mich wieder in diesen Überschriften. Ich sehe an mir, wie in dem ersten Abschnitt, ich bin ein Sünder. So wie Abraham und seine Kinder und seine Kindeskinder und all die, bis es dann zu David kam, sie haben versagt. Ich versage auch. Darin, was ich denke, darin, was ich sage, darin, was ich tue, ich bin so ein Versager wie sie. Ich finde mich auch wieder in der Ignoranz der Könige. Sie sind Könige des Volkes Gottes und ignorieren, was das bedeutet. Wie oft lebe ich meine Tage in Ignoranz, in völliger Ignoranz dessen, dass ich ein Kind Gottes bin? Dass die Verheißungen Gottes für mich gelten. Und dass ich doch bitte wie ein Kind Gottes leben soll in meinem Alltag. Und dass ich lebe und weiß, ich bin wertvoll. Ich muss mich vor niemandem verstecken. Ich muss mich auch vor niemandem unterkriegen lassen. Warum? Weil ich bin ein Kind Gottes. Und ich soll auch so leben. In die gleiche Richtung geht vielleicht, aber von der anderen Seite her, der letzte Abschnitt, die Bedeutungslosigkeit. Fühlen wir uns nicht alle manchmal so im Getriebe dieser Welt, in unserer Familie, in unserem Beruf. Das mag der Realität, wenn ich mein Hirn einschalte, nicht entsprechen. Nein, ich habe schon eine wichtige Funktion oder so. Aber wie fühlen wir uns manchmal? Bedeutungslos. Wie wichtig bin ich schon? Wenn ich nicht in die Gemeinde komme, fällt das überhaupt auf? Oder ist es eh egal? Ich gehe jeden Tag hart arbeiten. Weiß das überhaupt jemand zu schätzen? Oder ich fühle jeden Tag den Druck, in meiner Familie für alle da sein zu müssen. Nimmt das überhaupt irgendjemand wahr? Ich finde mich darin wieder. Versager, ignorant, bedeutungslos. Aber dann zeigt mir der Stammbaum eben auch, ich muss nicht dabei stehen bleiben. Denn der Stammbaum Jesu bleibt ja auch nicht bei den Versagern, bei den bedeutungslosen Ignoranten stehen, sondern es kommt zum Ziel. All das mündet in der Geburt von Jesus. Also was wir jetzt in den nächsten 4,5 Wochen feiern wollen und dran denken wollen, Advent und Weihnachten, Jesus ist geboren und er lebt für uns auf dieser Erde und er stirbt für uns am Kreuz und er steht für uns wieder zum Leben. Und das soll mich ermutigen, es darf mich ermutigen, mein Versagen, meine Sünde kann vergeben werden in Jesus. Ich muss meine Ignoranz nicht als gegebenes Faktum meines Lebens annehmen, sondern ich kann es bei Gott abgeben, ich kann es bei Jesus abgeben und neu beginnen. Und bedeutungslos bin ich vielleicht höchstens in den Augen der Welt, aber nie bei Jesus. Das Ziel dieses Stammbaums ist Jesus. Und er ist sicherlich nicht ganz so negativ, wie ich es jetzt gezeichnet habe. Aber da, wo mich Sünde und Ignoranz und Bedeutungslosigkeit niederdrücken oder am Leben hindern wollen, da darf ich mich in dieser Adventszeit daran freuen, dass Jesus gekommen ist, um mir meine Schuld zu vergeben. Und da darf ich mir bewusst machen, wie wertvoll und geadelt ich bin in den Augen Gottes. Was lange währt, wird endlich gut. Viele Jahrhunderte mussten vergehen von der ersten Verheißung an Abraham bis zur Geburt Jesu. Aber hier stimmt der Spruch. Es hat lange gedauert und es wurde endlich gut. Gut für uns. Jesus wurde geboren, unser Retter und Heiland. Und wir dürfen heute mit ihm leben, in seiner Vergebung und im Bewusstsein, dass wir wertvolle Kinder eines liebenden Gottes sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ihr dürft dazu aufstehen, genau. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich mich jetzt an dich richten darf, weil du lebst, weil du auch verstanden bist, weil du da bist, weil du mitten unter uns bist. Danke, dass wir diesen Text haben aus Matthäus 1, und dieser Stammbaum, der uns so viele hochinteressante und brisante Geschichten präsentiert, die sich lohnt, jede einzelne anzusehen, alle unter dem Gesichtspunkt, dass das wichtig war bis zu deiner Geburt. Danke, Jesus, dass das gilt für uns, da wo wir Versagen sehen, wo wir Ignoranz sehen, wo wir Bedeutungslosigkeit sehen. Da dürfen wir uns dir ausliefern, da dürfen wir zu dir kommen und wissen, nein, die Sünde hat nicht das letzte Wort in meinem Leben, sondern du willst mir vergeben. Nein, Ignoranz muss nicht mein Leben bestimmen, sondern das Bewusstsein, dass ich zu dir gehöre und dass ich ein Kind Gottes bin und auch die Bedeutungslosigkeit, vielleicht nach menschlichen Maßstäben, muss für mich nicht gelten, denn durch dich bin ich ein Kind Gottes, bin ich wertvoll und geliebt. Hab Dank dafür, dass wir durch diesen so trockenen Stammbaum, der sich ein bisschen harzig liest, dass wir trotzdem wissen dürfen und erkennen dürfen, wie sehr du uns liebst und wie wichtig deine Geburt für uns ist. Und ich bitte dich auch, Herr, für diese Adventszeit, dass du bei uns bist und uns segnest und dass in all dem, was uns ablenken will, wo wir ja fast keine Krippe oder einen Hinweis auf dich in all dem Brimborium finden, dass wir trotzdem dich kennen dürfen und an dich denken in dieser Zeit. Dass wir auch jeden Tag, wenn wir vielleicht ein Türchen öffnen, wissen, du bist jeden Tag für uns da. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du bei uns bist. Amen.